Ihr Lieben, habt ihr schon mal die Spitze der Sonne berührt? Habt ihr der Gefahr ins Auge gesehen, zu vergehen und den Schritt trotzdem gewagt? Ich habe das mal gemacht. Ein Freund gab mir den Tipp, unbedingt mal auf die Sonnenspitze aufzusteigen. Der Weg hinauf sei zwar schwierig, aber total faszinierend und der Ausblick würde für alle Strapazen entschädigen. Er sollte recht behalten. Der Aufstieg war das Gefährlichste, was ich je in meinem Leben getan habe. Es gab keinen Trampelpfad, nur nackten Stein auf diesem Berg. Die Felsen standen einem manchmal senkrecht entgegen. Manchmal war auch gar nicht zu erkennen, wo es überhaupt weiterging. Als ich nach vielen Stunden am Gipfel des Berges ankam, zitterten mir die Knie. Aber ich war überwältigt, es geschafft zu haben, und der Anblick war wunderbar. Ich ging auf die Knie und dankte meinem Schöpfer für die Wunder, die er wirklich in unsere Welt hineingelegt hat. Seit diesem Erlebnis kann ich verstehen, warum Jesaja nicht nur auf seine Knie ging, als er in einer Vision den Thron Gottes sah. Er fiel auf den Boden. Er wäre am liebsten versunken. Denn er sah ja nicht nur einen wunderbaren Teil der Schöpfung, er sah Gott selbst. Jesaja lebte 700 Jahre vor Christi Geburt. Er stammte aus einer Adelsfamilie. Er war gebildet, vornehm und erfolgreich. Unter den Priestern am Königshof hatte er eine herausragende Stellung. Doch an diesem Tag, an dem er Gott sah, da schien ihm nur eine einzige Aussage angemessen zu sein. Weh mir, ich vergehe. Dieser Glanz schnürt mir die Kehle zu. Ich bin nicht würdig, Gott zu sehen. Ich bin verloren. Wie konnte es dazu kommen? Hatte sich Jesaja in den Himmel verirrt? Wollte Gott ihn dort nicht haben? War er ein schlechterer Mensch, als er vorgab zu sein? Fielen ihm plötzlich die Sünden der letzten Jahre ein? Warum fühlte sich Jesaja an dem Platz unwohl, wo wir alle mal hinwollen? War er ein schlechterer Mensch als wir? Hat er den Himmel nicht verdient? Viele von uns sind in einer Gemeinde groß geworden. Sie haben von klein auf mit Jesus gelebt. Sie haben wahrscheinlich noch nie irgendetwas Böses in ihrem Leben getan. Und das ist gut so. Das ist ein Schatz, gleich den richtigen Weg zu finden und nicht erst nach dem richtigen Weg suchen zu müssen und dann Wunden davon zu tragen, die schwer zu heilen sind. Aber wenn wir meinen, mit diesem Guten in unserem Leben vor Gott bestehen zu können, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir vergehen in seinem Licht, auch wenn wir noch so gut gelebt haben. Denn Gott ist so völlig anders als wir. Unsere Art verträgt sich nicht mit seiner. Wir sind Sünder und Gott ist heilig, nennt die Bibel das. Ja, mehr noch, die Engel rufen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Welt. Im Hebräischen bedeuten solche Wiederholungen, dass etwas hervorgehoben wird. Es wird sozusagen doppelt unterstrichen, dass Gott heilig ist. Und das ist wirklich bemerkenswert. Denn auf keine andere Eigenschaft Gottes weist uns die Bibel derart hin. In keinem Vers der Bibel wird Gott weise, weise, weise genannt oder stark, stark, stark. Nur die Heiligkeit Gottes wird mehrfach so herausgestellt. So widmen sich auch das erste und das letzte Lied der Bibel vor allem dieser Heiligkeit Gottes. Nach dem Durchzug durch das Rote Meer sangen Mose und die Israeliten, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Und am Ende in der Offenbarung singen dann alle, die über das Tier gesiegt haben, wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Das hebräische Wort für heilig ist Kadosch. Es bedeutet zunächst einmal, dass etwas ab- oder ausgesondert wird. Heiligkeit spricht demnach vom wirklich Anderssein Gottes. Er ist etwas absolut Einzigartiges und Besonderes. Nichts auf der ganzen Welt können wir mit ihm vergleichen. Darum sind auch alle, die ihm begegnen, so ergriffen, dass sie kaum ein Wort herausbekommen. Es ist einfach unbeschreiblich, weil Gott anders ist als alles, was wir kennen. Und es ist daher auch viel zu wenig, wenn wir meinen, der Unterschied zwischen Gott und uns, der liege nur so im Detail, so in der Art, wir sind stark und Gott ist super stark oder wir sind weise und Gott ist sehr weise. Wir sind ein bisschen heilig und Gott ganz heilig. Nein, so geht das nicht. Jesaja macht uns darauf aufmerksam, dass gerade Gottes Heiligkeit schon einen unendlich großen Unterschied zwischen uns und Gott ausmacht. Um das so ein bisschen klarer zu sehen, stell dir einmal vor, du würdest aus einem Blatt Papier einen Papierflieger bauen. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Und dann schaust du dir dein Werk an und vergleichst dich damit. Wer von euch beiden wird wohl schneller sein? Gut, das ist nicht so ganz klar. Wer spielt besser Fußball? Wer von euch beiden kann besser Deutsch oder Biologie oder Mathe? Zweifellos du. Denn dieses Ding hier hat keine Hirnströme, keinen Puls. Es existiert nur, weil du es gefaltet hast. Und es fliegt auch nur, wenn du es durch die Luft wirfst. Und jetzt multipliziere mal die Unterschiede zwischen dir und diesem Papierflieger mit unendlich. Dann beginnst du eine schwache Ahnung von dem zu bekommen, wie groß der Unterschied zwischen dir und deinem Gott ist. Er ist heilig, heilig, heilig. Jesaja hat das damals verstanden. Er hat sich an sein Volk gewandt und im Namen Gottes gerufen: Mit wem wollt ihr eigentlich Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Und Gott selbst hat dazu geantwortet: Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Und was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Ich hoffe, ihr merkt, Gott ist wirklich konkurrenzlos anders. Darum hat er es verboten, dass wir andere Götter neben ihn stellen und behaupten, die wären genauso gut wie er. Er lässt sich mit niemandem vergleichen und darum verbittet er sich auch, dass wir uns Bilder von ihm anfertigen. Er lässt sich nicht damit einfangen, mit dem, was wir sehen oder hören können. Und schließlich hat Gott auch verboten, dass wir seinen Namen für Dinge benutzen, die dafür nicht würdig genug sind. Er ist heilig. Und damit eben völlig anders als alles, was wir tun und sagen und sind. Ein zweites: Gott schafft heilig anders. Dir wurden vielleicht auf deiner Arbeit gewisse Vollmachten eingeräumt, je nachdem, welche Position du in der Firma hast. Von Gott aber heißt es, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden in der Hand hält. Vielleicht bist du für manche Menschen ein gutes Vorbild. Gott aber ist das Licht für die ganze Welt. Alle Augen schauen eines Tages auf ihn. Und wenn er die Sonne ist, dann bist du höchstens ein Glühwürmchen. Du bist es vielleicht gewohnt, Woche für Woche etwas zu produzieren. Vielleicht designst du Stahl oder du arbeitest mit Holz oder Beton. Dann weißt du es zu schätzen, dass Gott diese Welt wirklich schön erschaffen hat. Aber der Unterschied zwischen dir und Gott liegt nicht nur im Umfang der Arbeit. Die Bibel sagt, Gott hat das Universum aus dem Nichts erschaffen. Ihm stand kein Material zur Verfügung. Er hatte auch keine Einkaufsabteilung, die irgendetwas für ihn hätte besorgen können. Es gab nichts und niemanden. Ja, es existierte noch nicht mal ein leerer Raum, für den es etwas zu besorgen galt. Wir stellen uns das immer so vor, dass am Anfang eine leere, dunkle Welt vorhanden war, in die Gott eine ganze Menge Schönes und Leben hineingebracht hat. Aber die Bibel sagt, dass selbst die Dunkelheit erst von Gott geschaffen werden musste. Er sagt: Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis. So stellt Johannes, der auch einen Blick in den Himmel werfen durfte, schließlich fest: Herr, du hast alle Dinge geschaffen, nur weil du es wolltest, sind sie da und wurden geschaffen. Und das gilt auch für dich und für mich. König David schrieb einmal über seine Erschaffung Folgendes, und ich glaube, dass das für jeden von uns gilt. Herr, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist. Du hast mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, jeder Augenblick stand schon fest, noch bevor der erste begann. Was bedeutet das? Die Antworten auf die Fragen, die uns manchmal quälen, die kennt Gott schon alle. Unausgesprochene Worte sind für ihn längst gesagt. Geheime Gedanken sind für ihn ein offenes Buch. Ungeschehene Augenblicke sind für ihn schon wie Vergangenheit. Er kennt die Zukunft, er kennt die Gegenwart und er kennt die Vergangenheit, das Verborgene und das Ungesagte ganz genau. Denn nichts ist vor Gott verborgen, weil er allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Merkst du inzwischen dieses heilige Anderssein Gottes? Ahnst du, wie groß der Unterschied zwischen dir und deinem Gott ist? Und ich hoffe, dass du jetzt verstehst, was für ein Wunder das ist, was wir vorhin gesungen haben, dass dieser Gott dich liebt. Ich hoffe, dass du das heute Morgen begreifst. Und weil gerade diejenigen, die Gott am klarsten sahen, ihn in der Bibel am meisten verehrten, will ich noch ein bisschen mehr über dieses heilige Anderssein reden. Gott lebt auch heilig anders. Wenn wir eine Liste der unbequemsten Behauptungen anfertigen wollten, die Jesus je aufgestellt hat, dann würde folgende Aussage ganz weit oben auf dieser Liste stehen. Jesus sagte: Ich bin schon da, bevor Abraham auch nur geboren wurde. Wenn der Pöbel Jesus bis dahin noch nicht umbringen wollte, dann wollte er es nach diesem Satz auf jeden Fall. Denn Jesus behauptet damit, genauso wie Gott, ewig zu leben. Und er stellte sich mit Gott auf eine Stufe, von dem es heißt: Ich bin der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt. Schon Hiob stellte fest, das Salz im Ozean kann man eher messen als die Existenz Gottes, denn die Zahl seiner Jahre kann niemand erforschen. Ein Kleid entsteht in einer Fabrik. Ein Baum entsteht aus einem Samenkorn. Ein Baby entsteht im Bauch seiner Mutter. Aber wie ist eigentlich Gott entstanden? Wo ist sein Ursprung? Manche Menschen stellen diese Frage, weil sie bezweifeln, dass es Gott überhaupt geben kann. Andere machen sich über ihn damit lustig. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der Ursprung Gottes ist nirgendwo, denn Gott selbst ist der Ursprung von allem. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Und er ruft uns zu: Ich bin, ehe denn ein Tag war. Oder wie Jesus es sagte: Ehe Abraham wurde, bin ich. Ja, Jesus und der Heilige Geist waren schon bei der Schöpfung mit dabei. Der Geist Gottes, so heißt es im ersten Buch Mose, schwebte über dem Wasser. Und Paulus erklärt uns über Jesus: Jesus ist doch der erstgeborene Sohn des Vaters. Er ist der Anfang aller Schöpfung. Durch ihn ist also alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Jesus und der Heilige Geist wurden nicht für einen Moment geschaffen, so wie unser Leben hier auf der Erde. Jesus war schon immer und wird immer sein, denn er ist ewig. Interessant ist dabei auch, dass Jesus nicht sagte: Ich war schon da, als Abraham geboren wurde. Er sagt ja: Ich bin, ehe Abraham wurde. Denn Jesus ist jetzt und hier in diesem Augenblick genau derselbe wie in den Tagen Abrahams. Er ist ewig. Das bedeutet, er steht außerhalb unserer Zeit. Er lebt nicht wie wir von einer Minute zur anderen. Und deshalb sieht er die Geschichte auch nicht als Folge von Jahrhunderten, so wie wir das tun. Für Gott ist die Weltgeschichte ein einziges Foto. Er sieht dein und mein Leben mit einem einzigen Blick. Er sieht deine Geburt und deine Beerdigung. Er kennt deinen Anfang und dein Ende, weil er weder das eine noch das andere hat. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert. Aber es ist nun mal echt schwierig, jemandem die Ewigkeit zu erklären, der hier an die Zeit gebunden ist, so wie wir. Und doch glaube ich, dass wir tief in uns drin spüren, dass es diese Ewigkeit gibt. Die Bibel sagt nämlich, dass Gott ein Stück Ewigkeit in unser Herz gepflanzt hat. Das soll uns immer wieder Hoffnung geben. In Prediger 3, Vers 11 steht: Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Aber von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur ein winziges Stück erkennen. Kennst du die Geschichte des Adlers, der zusammen mit Hühnern aufwächst? Vom Scheunenhof erkennt er eines Tages einen anderen Adler oben am Himmel. Und tief drin bei ihm regt sich etwas und er sagt, das kann ich auch. Die anderen Hühner um ihn herum, die lachen ihn aus. Aber er weiß es besser. Er wurde anders geboren. Er wurde mit dem Glauben geboren, weit fliegen, segeln und durch die Lüfte gleiten zu können. Und auch du wurdest mit solch einem Glauben geboren. Du wurdest neu geboren, genau dafür, wie ein Adler aufzufliegen. Deine Welt geht mit dem Heiligen Geist weit über den Scheunenhof dieser Zeit hinaus. Dein himmlisches Leben, das thront schon wie die Zugspitze über den ganzen Kieselstein deines Lebens. Nehmen wir einmal an, man könnte dein himmlisches Leben und dein irdisches Leben mit Hilfe von Sandkörnern messen. Dein himmlisches Leben würde jedes Sandkorn an jedem Strand und jeder Wüste der Erde umfassen. Dein irdisches Leben wäre dagegen nur ein einzelnes Sandkorn. Weißt du, mit welchem Wort die Bibel daher die Länge unseres Lebens beschreibt? Ein Augenblick. Unser irdisches Leben ist nur ein Augenblick der Ewigkeit. Und jetzt schau dir bitte mal dein Leben aus dieser Perspektive nochmal an. Betrachte deine Sorgen und Ängste, lass deine Krankheit und deine Schmerzen an dich heran. Der Apostel Paulus hat genau das getan und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Vielleicht denkst du, ja, als Apostel, da kann man sowas gut sagen. Dem Apostel ging es doch gut. Dem konnten giftige Schlangen nichts anhaben, selbst Gefängnismauern stürzten für ihn ein. Alles prima. Stimmt. Aber Paulus hat auch sehr viel anderes erlebt. Er schreibt, ich wurde unzählige Male ausgepeitscht und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag treibend auf dem Meer. Danach erzählt er noch weiter von lebensgefährlichen Flussreisen, von Wanderungen in der Einöde, davon, wie er Kälte, Angriffen, Hunger und Durst ausgesetzt gewesen ist. Und trotzdem bleibt Paulus dabei, dass all diese Schwierigkeiten gering und von kurzer Dauer waren, wenn man sie nur im Licht der Ewigkeit betrachtet. Wie wäre es, wenn du die gleiche Einstellung gegenüber deinem Leben hättest? Was wäre, wenn wir unsere schweren Zeiten als ein einziges Sandkorn betrachten würden, das kaum einen Vergleich wert ist mit der Ewigkeit? Was wäre, wenn ein Mann, mit dem ich vor einiger Zeit gesprochen habe, das tun würde? Er erzählte mir von seiner 10 Jahre langen unglücklichen Ehe, von ihren schlechten Launen und seinen ungestillten Bedürfnissen. Er will weg, weg von ihr. Immerhin vergeht sein Leben im Eiltempo. Wenn er noch etwas vom Leben haben möchte, dann muss er etwas unternehmen. Außerdem, wer kann ihm garantieren, dass seine Ehe gelingen wird? Woher soll er wissen, dass nicht ein weiteres schwieriges Jahrzehnt vor ihm liegt? Sein Therapeut sagt, es geht um sie. Das Leben ist kurz, steigen Sie aus. Aber ich glaube, Gottes Weisheit ist anders. Er sagt, das Leben ist kurz, bleib bitte dran. Schnell dahin eilende Tage rechtfertigen nicht, vor Problemen davonzulaufen. Schnell dahin eilende Tage stärken uns, Probleme zu ertragen. Denn werden deine Probleme wirklich vergehen, wenn du fliehst? Dafür gibt es keine Garantie. Werden deine Schmerzen irgendwann aufhören? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber auf das Versprechen des Himmels kannst du dich 100%ig verlassen. Es lautet, unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Das Wort unermesslich hat mich an eine Waage erinnert. Das Gewicht eines Einkaufs wurde früher festgestellt, indem auf eine Waagschale Gewichte gelegt wurden und auf die andere Seite der eingekaufte Gegenstand. Bei Grenzers hier in Eibelshausen kann man das heute noch erleben. Gott tut genau das Gleiche mit deinen Lebenskämpfen. Auf einer Seite stapelt er all die Lasten und Sorgen und Ängste und Schwierigkeiten auf. Menschen, von denen du vernachlässigt wurdest, Chefs, von denen du übersehen wurdest, taktlose Bemerkungen, Gemeinheiten, Krankheiten. All das wird aufgestapelt und du siehst, wie die Waagschale immer weiter nach unten sinkt. Doch dann reagiert Gott. Er nimmt das nicht alles weg, er wiegt es auf. Er legt auf der anderen Seite sein ewiges Gewicht der Herrlichkeit. Endlose Freude, andauernden Frieden, ein glückliches Zuhause bei Gott. Und dann hebt sich die Waagschale mit der Last. Das Schwere wird plötzlich leicht und du atmest auf, weil du verstanden hast, dass deine jetzige Situation immer nur eine Momentaufnahme ist. Ich wünsche dir jedenfalls, dass dir diese Verheißung ganz viel Kraft für deinen Alltag gibt, auch wenn es noch so schwierig ist. Denk an die Ewigkeit und dann kannst du einen Moment lang krank sein, auch wenn das vielleicht Monate und Jahre dauert. Denk an die Ewigkeit und dann kannst du einen Moment lang einsam sein, auch wenn es dein halbes Leben so geht. Denk an die Ewigkeit und du wirst es ertragen, einen Moment lang verfolgt zu werden, auch wenn es vielleicht dein ganzes Leben hier auf der Erde dauert. Du kannst dich wirklich an Gottes Heiligkeit festhalten. Sie garantiert dir, dass er zu all seinen Verheißungen stehen wird, die er dir gegeben hat. Denn wenn Gott anders ist als wir Menschen, dann bedeutet das auch, dass er uns niemals aufgeben wird, so wie vielleicht unser Partner. Dass er uns niemals anlügen wird wie unser Chef und dass er seine Meinung nie über uns ändern wird. Das sind alles Dinge, die hat Gott seinen Leuten schon ganz zu Beginn klargemacht. Als das Volk Israel Angst hatte, Gott in der Wüste zu verlieren, da wurde ihm gesagt, Gott ist doch nicht wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Und verspricht er etwas, dann hält er es gewiss. Gott ist nie unzufrieden oder mürrisch, gereizt oder überlastet. Seine Stärke, seine Wahrheit, sein Handeln und seine Liebe ändern sich nie. Vergiss das bitte nicht. Und Gott macht auch nie eine Pause. Er muss die Engel nicht bitten, ihn zu vertreten, während er Mittagsschlaf hält. Er kündigt auch keine Auszeit an und stellt die Gebetsanliegen aus Deutschland in die Warteschleife, um sich um Japan zu kümmern. Nein, er ist immer für dich da. Er wird nie müde und schläft nicht. Wenn du also eine starke Hand brauchst, die dir in deinem Leben Schutz und bei allen Problemen Halt gibt, dann greif zu. Gott reicht dir heute seine Hand. Jesaja hat genau das getan, als er vor dem Thron Gottes stand. Ihm schlotterten die Beine, aber dann hat er sich Gott zur Verfügung gestellt und es ist Erstaunliches dabei herausgekommen, denn Gott liebt auch heilig anders. Obwohl selbst die Engel vor dem Anderssein Gottes ihre Augen schützen, verglüht Jesaja nicht, als er vor der Sonne des Universums steht. Im Gegenteil, Gottes Licht färbt auf ihn ab. Und er erträgt es sogar, dass eine glühende Kohle seinen Mund berührt. Jesaja wird damit von Gott geheiligt. Er erzählt, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das klingt ein bisschen merkwürdig in unseren Ohren, aber es zeigt noch einmal, dass Gott wirklich anders ist als wir. Wir können von alleine nicht vor ihm bestehen, weil sich unsere sündige Art nicht mit seiner verträgt. Doch Gott will nicht, dass seine Heiligkeit uns ins Verderben stößt. Darum wendet er sich uns zu. Er sorgt dafür, dass seine Heiligkeit auf uns abfärbt, uns reinigt und verändert. Wir können uns das nicht verdienen, wir können uns das nicht kaufen, Jesaja bittet noch nicht einmal darum, weil er annahm, dass solch eine Veränderung gar nicht möglich ist. Aber es passiert trotzdem. Der kleine Jesaja wird für die Begegnung mit dem großen Gott vorbereitet. Gott gibt aus Liebe etwas von seiner Art ab, damit Jesaja leben kann. Und genau das passiert bis heute. Wo Menschen anfangen, Jesus zu glauben, werden sie durch Gottes liebevolle Heiligkeit verwandelt. Und sie werden für die Begegnung mit dem heiligen Gott durch den Heiligen Geist vorbereitet. Auch heute Morgen hier geschieht das. Denn die Worte, die Gott gesprochen hat und die wir uns heute angesehen haben, die bewirken etwas. Sie fallen wie der Regen auf dürres Land in uns und sie machen unsere verletzten Seelen heil. Und so wünsche ich dir, dass du jetzt neu zugreifst, wenn du Gott wie Jesaja rufen hörst. Wen darf ich heiligen? Wer ist bereit, meine Heiligkeit in die Welt zu tragen? Wen soll ich senden? Wer ist bereit, mein Bote zu sein? Einmal ist Gott in der Person Jesus Christus selbst als Bote auf diese Welt gekommen. Nun sucht Jesus Leute, die sein Licht weitertragen und seine Heiligkeit auf der Erde verbreiten. Und er hat dich dabei im Blick. Gott wartet darauf, dass du auf sein Angebot so reagierst wie Jesaja. Als hätte er als erster die Sonnenspitze erklommen, hüpfte sein Herz vor Freude und er rief: Hier bin ich, Herr, sende mich. Jesaja hatte keine Angst mehr vor Gott. Er war durch diese kurze Begegnung mit dem heiligen Gott wirklich anders geworden. Heilig anders. Und das wünsche ich auch dir. Amen.